Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian Gaffrey.
Moin, moin, liebe Stammis, und bevor ich es vergesse, es ist Bergfest, Happy Bergfest. Mitte der Woche ist erreicht und wir starten alle mit guten Gefühlen so Richtung Wochenausgang, Wochenende, weil wir hatten ja gestern Abend ein geiles Fußballspiel.
Aber ist ja eine kurze Woche wegen Karfreitag, ist dann trotzdem heute Bergfest?
Ja.
Okay.
Ist ja trotzdem immer noch Mitte der Woche.
Ja, okay, alles klar.
Es ist ja trotzdem, die Woche hat 7 Tage und damit
und der Mittwoch ist der dritte
Mittwoch
Tag.
Des Bergfest.
Genau, das Bergfest, alles klar, verstehe. Wollen wir reinhören bei Tobi Altscheffel? Der war ja tatsächlich da in Frankfurt gestern bei der Partie Deutschland gegen Holland.
2-1 für uns, wieder ein wichtiger Sieg. Ja, lass uns hören, was Tobi sagt.
Servus André, hi Stammis. In gewohnter Manier kurz vor Schlusspfiff die Nachricht aus dem Stadion. Und Deutschland führt. Das zweite der beiden schweren Testspiele gegen Holland. Es geht, gewonnen. Und ja, die EM-Euphorie, die so ein bisschen aufkam nach dem Frankreich-Spiel, die darf jetzt weitergehen. Also es war über weite Strecken ein etwas weniger spektakuläres Spiel als gegen die Franzosen in der vergangenen Woche. Aber dafür hat es am Ende dann doch noch gereicht. Also Niklas Füllkrug mit dem Kopfball, der dank Torlinientechnologie gegeben wurde, der Treffer. Und die Stimmung war etwas ruhig verhalten im Stadion. Aber ja, Maxi Mittelstädt, die Neuentdeckung hinten links nach seinem Patzer vor dem ersten Gegentor mit einem Traumtreffer zum Ausgleich. Und man muss sagen, Toni Kroos hat wieder den Taktstock geschwungen, hat die Ecke vor dem 2-1 geschossen. Die Abwehr, die findet sich langsam. Und die Fans, die sind hinter der Mannschaft. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis überhaupt. Also jetzt gerade, oh, wie ist das schön, Sprechchöre. Keine Pfiffe, auch als es mal nicht so lief. Julian Nagelsmann, die Fans, die Mannschaft, das könnte was werden. Und wenn man vergleicht die Stimmung vor einer Woche, da sind wir doch jetzt deutlich optimistischer in Richtung Heimturnier, in Richtung EM. Und freuen uns, wenn es am 14. Juni gegen Schottland losgeht.
Ja, Kili, lass uns das mal nacheinander abhaken. Zum einen fand ich in der Anfangsphase, und das haben wir auch geschrieben, war es noch nicht so richtig EM-Stimmung in Frankfurt, ne? Also wir haben erst gedacht, da sei irgendwas passiert.
Nee, also es war überhaupt keine EM-Stimmung. Es war eher ein Armutszeugnis. Vielleicht rührt es auch daher, dass die letzten Monate, Jahre nicht erfolgreich waren und man sich jetzt dachte, okay, nach dem 2-0 in Frankreich nicht zu euphorisch werden. Aber das war ja gar keine Stimmung. Und da muss sich der DFB, Major Tom hin oder her, das haben sie kurzfristig entschieden. Da muss man dem DFB auch mal sagen, Hut ab, alles gut gemacht. Aber stimmungstechnisch muss ich da bis zur EM auf jeden Fall etwas tun. Ich habe nochmal die älteren Kollegen gefragt. Ja, WM 2006 kam die Stimmung auch erst mit dem ersten Spiel. Das war ein knaller Auftakt damals gegen Costa Rica. Aber stimmungstechnisch war das genauso schlecht wie der Rasen. Muss man ganz ehrlich so sagen.
Zumindest zu Beginn. Es wurde nachher ein bisschen besser, als das Spiel der deutschen Mannschaft auch noch ein bisschen besser wurde.
Ja, du kannst aber auch keinem der tausenden Zuschauer einen Vorwurf machen, weil wenn es keinen organisierten Support gibt, dann gibt es keinen organisierten Support und dann gibt es halt gar keinen Support.
Ja, aber bei so einer Euphorie, gerade bei einer Europameisterschaft, da wird es ja wahrscheinlich auch keinen organisierten Support geben. Also ich erwarte da schon ein bisschen mehr. Da gibt es ja auch, das sind ja viele Fußballfans auch im Stadion, die können selber auch mal schreien und sich freuen. Aber lass uns
die bräuchten
kurz
dich als Vorsänger.
Ja, du, ich wäre auf jeden Fall dabei. Lass uns kurz über Major Tom sprechen. Ich habe natürlich unsere Reporter in die Spur geschickt. Yannick Huber zum Beispiel, ja, der hat für mich extra nach dem Ausgleich von Maxi Mittelstädt das Handy angemacht. Und das klang so, als das erste Mal Major Tom die Torhymne von Deutschland war. Hör mal rein. Da haben die Fans schon mal mitgesungen, das ist schon mal gut. Der DFB, ich würde sagen, Stadion-DJ eher so eine 4-, denn beim zweiten Tor von Füllkrug haben sie die falsche Tormusik eingespielt, die alte.
Falsche Taste gedrückt.
Genau, und nach dem Spiel hätte man ja geil nochmal, weißt du, der zweite Testspielsieg in Folge, hätte man richtig geil nochmal die Stimmung mitnehmen können, wenn man nochmal einen Major Tom gespielt hätte. Ich als alter Stadionsprecher und Stadion-DJ kann es dir sagen, da hätte wahrscheinlich da, wo dann, oh, wie es so schön gesungen wurde, hätte der Kessel gekocht, haben sie verkackt.
Lieber DFB, das hier ist die offizielle Bewerbung für die EM von André Albers. Lasst ihn Stadion-DJ sein, egal in welchem Stadion. Mit André Albers zum EM-Titel und zur Stimmung.
Ja, nicht egal in welchem Stadion. Also da muss schon bei den Deutschen sein auch. Ich reiß dann mit, ist kein Problem.
Ich sag, egal in welchem Stadion bei den deutschen Partien.
Genau.
Ne? Also du darfst dabei sein. Ich mach Stammplatz alleine.
Lass uns kurz über das Spiel sprechen, was okay war. Also, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir nochmal so eine Gala hinlegen wie gegen Frankreich, ehrlicherweise. Ich habe uns am Anfang schon noch ein bisschen euphorischer und mit mehr Dampf erwartet. Das gab es erstmal nicht, aber es gab natürlich auch diesen kleinen Schocker, den die Holländer uns geliefert haben.
Ja, das war dann ein ganz einfacher Fehler von Maxi Mittelstädt mit Jonathan Tah. Nicht richtig abgesprochen, was da dann passiert ist. Rückpass, dann kommen die Holländer an Ball. Da muss man auch wieder sagen, war der Platz nicht so, dass du die Situation sofort klären konntest.
Der war Wahnsinn,
Jonathan Tah musste sich dann nochmal eindrehen. Dadurch hatten die Holländer dann ein bisschen Platz und dann kommt der Ball in die Mitte und eine schöne Abnahme aus der Luft, die dann auch noch durch die Beine von Toni Rüdiger rutscht, hatte Ter Stegen im Tor auch keine Chance, der es sonst auch wieder ordentlich gemacht hat, bis auf eine Kleinigkeit in der ersten Halbzeit, nur um das mal schnell abzuhaken bei den Torhütern. Und dann liegst du halt 0-1 zurück, aber ist ja alles gut gelaufen, Maxi Mittelstädt macht seinen Fehler wieder gut, auch ein Tor nach Standard, wunderbar, also da hat sich schon mal die ganze Arbeit im Training ausgezahlt und das sehe ich auch, so wie beim 1-0 in Frankreich, auch wieder ein gut rausgespieltes Tor nach einer Ecke und das macht Maxi Mittelstädt halt wunderschön. Also ein Ding in den Winkel.
Ja, man muss ehrlicherweise auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat der holländische Flo Wirtz im Tor, der genauso aussieht, also könnte der Bruder sein, ne?
Gleicher Haarschnitt.
Hat überragend gehalten. Und die deutsche Mannschaft hätte meiner Meinung nach, und ich glaube, du siehst es ähnlich, einen Elfer kriegen müssen nach Foul an Havertz. Also da hat man ganz deutlich gesehen, Havertz mit der Fußspitze zuerst am Ball, wird dann nur noch, ich sag mal, umgetreten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, aber ne, wird ganz klar getroffen. Das wäre mit Videobeweis bei einer EM mit Sicherheit ein Elfer gewesen.
Ja.
Sport ist nicht immer fair.
Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird?
Was schrieb, geht da out of Mars. Get the f*** out of Mars.
Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch.
Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
Meine Erkenntnis aus der zweiten Halbzeit ist vielmehr nach der Einwechslung von Chris Führig, kam über die linke Seite nochmal richtig Dampf rein. Florian Wirtz hatte ein schwaches Spiel, gerade weil er auch wieder auf den Außen spielen musste. Also da muss ich Julian Nagelsmann Richtung EM schon nochmal die Frage gefallen lassen, ob Ilkay Gündogan denn wirklich Startelfspieler ist, Kapitänsbinde hin oder her. Aber die Frage wird er sich gefallen lassen müssen, weil Florian Wirtz in der Mitte einfach besser aufgehoben ist als auf den Außen. Und wir wissen alle, Leroy Sané wird dann nicht mehr gesperrt sein, sondern kann wieder mitmachen. Deswegen hat mir Chris Führig gerade über linke Seite dann auch vor allen Dingen die letzten 15 Minuten sehr, 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 sehr gut gefallen. Der hat dann nochmal diese Sturm- und Drangphase die letzte Viertelstunde richtig in Angriff genommen.
Ja, bei Wirtz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dem die Torgefahr auf der Außenposition abgeht. Ne? Also bei Leverkusen denkst du, der kann aus jeder Aktion auch mal treffen. Das ist irgendwie auf der Außenbahn nicht so richtig der Fall gewesen zuletzt. Und Gündogan, ja, du, irgendwann hat Toni Kroos die Binde übernommen. Sehe ich auch bei so einer EM Toni Kroos mit der Binde. Also ich glaube, das letzte Wort bei Ilkay Gündogan ist gerade aufgrund, ich habe jetzt mal geguckt, 75. Länderspiel war das schon. Der ist in keinem seiner Länderspiele so richtig aufgefallen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, das ist noch eine Streitpersonalie, gerade wenn Sané dann wieder zurückkommt, weil dann hast du auch brutale Qualität, wenn Gündogan nicht auf dem Platz steht.
Ja, aber ansonsten hast du gesehen, und das hat Julian Nagelsmann ja auch nochmal bestätigt, das ist aktuell die erste Elf. Klar, da kann sich auf minimal 2-3 Positionen nochmal was ändern. Maxi Mittelstädt hat sich festgespielt, finde ich. Also Julian Nagelsmann hat ihn nochmal über einen grünen Klee gelobt im Nachlauf bei RTL. Und der hat ja auch eine bombastische Entwicklung hinter sich. Ich habe es ja schon mal gesagt, letztes Jahr um die Zeit noch Hertha BSC, Abstiegskampf und dann runter in Liga 2 und dann gewechselt. Aber ansonsten sehe ich auch vorne drin Havertz jetzt. Das hätte ich am Anfang nicht gesehen. Lücke hat es aber auch gut gemacht, wenn er reinkommt. Und mir gefällt die Füllkrug-Rolle auch, wenn er reinkommt. Der kann nochmal richtig Dampf reinbringen für 20, 25, 30 Minuten. Und da fasst er auch noch in der Hinterhand die Innenverteidigung, die mir nicht so gut gefallen hat wie in Frankreich, aber auch wieder anständig war, aber nichts, keine großen Ausreißer, kann auch so kommen.
So schnell geht das.
Rüdiger,
super. Ja, so schnell geht das. Weißt du, wir haben noch darüber gesprochen, boah, wenn die jetzt zweimal verlieren, wie ist dann die Stimmung und was passiert mit Nagelsmann? Jetzt haben die zweimal gewonnen und die Stimmung könnte kaum besser sein. Jetzt ist die Nominierung im Mai. All diejenigen, und das hat man ja zuletzt ganz anders gehabt, all diejenigen, die jetzt nicht dabei waren, die werden es schwer haben.
Naja, und wir hatten jetzt einen 25-Mann-Kader. Davon gehen sowieso nochmal zwei weg Richtung EM. Also ein Torwart wird weniger sein. Er geht ja nicht mit 4 Torhütern. Jetzt waren es aktuell 4. Ja, Manuel Neuer musste abreisen, aber die Nominierung war halt mit 4. Mal gucken. Henrichs hinten als Backup für Kimmich, Raum hinten als Backup für Mittelstädt aktuell. Dann musst du mal gucken, wie viel Innenverteidiger er wirklich mitnimmt.
Ja.
Ob da nochmal jemand vom BVB mit eingreifen kann. Ich glaube, Andrich Groß, da wird nicht mehr viel passieren. Die werden dabei sein. Und wir müssen halt hoffen und dreimal auf Holz klopfen, dass sich keiner verletzt. Aber die Historie hat gezeigt, vor dem Turnier fliegt eigentlich immer nochmal jemand leider raus. Schauen wir mal.
Na klar, liegt natürlich auch daran, dass jetzt die Bundesliga-Saison und auch die europäischen Wettbewerbe in die heiße Phase gehen. Da werden alle nochmal alles geben und wahrscheinlich wird kurz vor dem Turnier nochmal jemand rausfallen. Kili, lass uns den kleinen Deckel drauf machen auf die Nationalmannschaft, denn besser wird's nicht. Ne? Ja. Das muss man sagen. Und lass uns trotzdem über einen Nationalspieler sprechen, über Chris Führich. Denn da haben wir eine super interessante Info, steht heute in Sportbild. Also, ne, der Kiosk ist nicht weit, ihr wisst es. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Tobi Altschaffel hat eine Sprachnachricht dazu geschickt. Wir hören da mal rein.
Wir haben in der Sportbild einen Bericht über einen potenziellen Neuzugang des FC Bayern. Und zwar spielt er auch in der deutschen Nationalmannschaft, trägt die Rücknummer von Timo Werner, die 11, und zwar Chris Führich. Ja, Führich, der ist im Blickpunkt von vielen Vereinen in der Bundesliga, also Leverkusen, Leipzig, Dortmund, alle interessiert. Das Interesse der Bayern, das wurde immer so ein bisschen unter den Teppich noch gekehrt, aber die Bayern, die sind da dran. Also wir haben mitbekommen, Max Eberl und Christoph Freund, die finden den Spieler richtig gut. Der ist jung, der ist deutsch, der spielt eine super Saison und er hat eine Ausstiegsklausel im Wert von 23,5 Millionen Euro, wenn der VfB Stuttgart in die Champions League kommt. Also das ist ein Kandidat, mit dem man sagt, Umbruch gestalten. Das geht nicht nur mit Spielern, die, sag ich mal, 50 Mio plus kosten, sondern auch solche jungen deutsche Nationalspieler, das wollen die Bayern wieder vermehrt. Und daher Chris Führich fällt da rein. Ja, jetzt muss dann die Entscheidung fallen, will er gehen und wenn ja, wohin? Die Bayern, die probieren es und auch Uli Hoeneß soll von dem Spieler recht beeindruckt sein. Schon Hasan Salihamidzic hatte damals vorgeschlagen, den zu holen. Jetzt wird das Ganze wieder heißer und die Bayern versuchen, das Rennen um Führich zu machen.
Ja, André, Chris Führich zu den Bayern, finde ich einen interessanten Gedanken, gerade wenn ich mir mal so die Kaderkonstellation aktuell bei den Bayern angucke. Serge Gnabry wirst du im Sommer wahrscheinlich los mit Leroy Sané. So hat man es so ein bisschen mitbekommen, wird der Vertrag wahrscheinlich über 2025 hinaus verlängert, dann hast du da noch einen Musiala rumlaufen. Ich finde Chris Führich aktuell, auch wenn er jetzt dann in sein bestes Fußballeralter kommt, eigentlich eine ganz nette Ergänzung.
Genau, also das ist vielleicht eine kleine Einschränkung, so jung ist Chris Führich nicht mehr, der ist 26. Das ist aber immer noch jünger als die meisten im Bayern-Kader, ehrlicherweise, denn da ist ja diese Generation, die jetzt in den 30ern, Anfang der 30er ist. Ja, ich finde irgendwie, weil ich bin mir nicht so sicher. Chris Führich hat jetzt eine richtig überragende Saison hinter sich, ne? Ist aber auch die erste so richtig, richtig krasse Saison. Der soll 23 Millionen kosten, ich weiß, wir haben da beim Essen schon drüber diskutiert, ne? 23 Millionen 2024 sind nicht mehr 23 Millionen 2020.
Nee, 23 Millionen sind sowas wie vor 10 Jahren 8 oder 10 Millionen, so gefühlt im Fußballbusiness. Heißt, viele Vereine haben mehr Kohle. Die Bayern auch, haben sich gut erholt von der Corona-Krise. Ich finde fast, du musst es machen.
Also für mich ist eine Sache klar, wenn Führich zu den Bayern wechselt, ist es eine klare Backup-Rolle. Und da ist auch nichts anderes drin für den. Also wenn du guckst, meinst du, der geht mehr als Backup?
Also der kann auf jeden Fall mehr als Serge Gnabry aktuell.
Ja, aber Serge Gnabry war jetzt auch lange raus und der ist auch wieder gut reingekommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich finde, erstens finde ich 23 Millionen, auch wenn wir 2024 haben, finde ich eine sportliche Summe. Ich finde, der könnte es durchaus nochmal bestätigen. Ich weiß noch nicht, was der Spieler will. Möchte Führich möglicherweise unumstrittener Stammspieler in der Champions League beim VfB Stuttgart sein? Könnte er ja auch. Ja.
Ist du heißt auch nicht, dass ich möchte, dass er weggeht vom VfB Stuttgart, sondern ich würde ihn da gerne nächstes Jahr mit dem VfB in der Champions League sehen, weil das dann auch heißt, sie haben einen Key-Player für die Zukunft und das heißt dann auch, dass sie nicht wieder große Probleme bekommen, wie in der Vergangenheit, wenn sie mal eine gute Saison gespielt haben, sondern dass sie das Niveau irgendwie halten können. Von dem her schauen wir mal, aber ich finde es richtig von Max Eberl, dass er sich mit dem Spieler beschäftigt.
Ich frage mich halt, ob der vielleicht doch eher einer für Dortmund oder Leverkusen ist. Das ist ein Thema für die Stammis, die können uns einfach mal Bescheid sagen. Ja, Chris Führich zu den Bayern oder vielleicht eine Kategorie drunter?
Ja, gerne abstimmen.
Na, schickt uns eine Sprachnachricht auf unser Stammplatz-Handy. Kili, wir haben gerade noch was vergessen in Sachen Nationalmannschaft, denn es gibt jetzt noch mehr EM-Teilnehmer. Da waren ja noch nicht alle fix und das müssen wir nochmal eben rund machen, das Ding. Zum einen Georgien gegen Griechenland. Wer war für dich der Favorit?
Griechenland.
Ja, für mich war auch ganz klar Griechenland der Favorit. Am Ende haben es dramatisch die Georgier gemacht nach Elfmeterschießen. Die sind dabei. Griechenland kann 20 Jahre nach dem Rehakles-Triumph das Ganze nicht wiederholen, das ist schon mal klar. Dann gab es noch andere interessante Sachen. Zum einen die Ukraine, ja, die mussten auch ran, haben es ebenfalls gepackt. Also die Ukraine schlägt Island mit 2-1, ist auch mit dabei.
Und die werden viele Fans haben in Deutschland, ja, weil ja auch viele Ukrainer leider Gottes wegen dem Angriffskrieg der Russen hier rüber geflüchtet sind. Und da werden große, große Supporter dabei sein hier in Deutschland.
Das glaube ich auch, ja. Und dann haben wir noch ein dramatisches Spiel gehabt. Krass, wie knapp diese Spiele waren jetzt auch. Wales gegen Polen. Auch da ging es bis ins Elfmeterschießen. Und wir haben das kurz vor der Aufnahme hier noch angeguckt, das Spiel. Ne, haben
der letzte Schütze von Wales hat verschossen. Ja. Zuvor hatten alle Polen, alle Waliser hatten getroffen. Der letzte Schütze von Wales hat dann verschossen. Und damit die Polen und Robert Lewandowski bei der EM. Und es freut mich auch, weil da kommen auch wieder viele Fans aus unserem Nachbarland. Und da kommen viele Fans natürlich wegen Lewandowski. Und wir freuen uns alle, dass wir den nochmal in Deutschland kicken sehen. Ist vielleicht das letzte Mal auch in seiner großartigen Karriere. Ist was Schönes. Wo ich viel mehr hellhörig geworden bin, ist bei dem 6-1-Sieg der Österreicher gegen die Türkei. Da hat Michael Gregoritsch 3 Tore gemacht. Auch gar nicht so unwichtig für die Bundesliga und den SC Freiburg.
Ja, die Österreicher, so ein bisschen, Kili, Geheimfavorit, ist mit denen zu rechnen, könnte sein.
Geheimfavorit, jetzt übertreibst du aber.
Ja, Deutschland geschlagen, haben Frankreich und Holland nicht geschafft.
Geheimfavorit ist, wenn dann die deutsche Nationalmannschaft.
Ich glaube, die sind mittlerweile schon, und da werden mir einige Stammis mittlerweile zustimmen, sind schon ein richtiger Favorit auf die Europameisterschaft.
Aber ich rechne mit den Österreichern.
Ja, ich glaube auch.
Wäre auch gut, wenn die ein gutes Turnier spielen.
Ja, coole Truppe zusammen, ich bin da auch sehr gespannt. Kili, wir machen für heute den Deckel drauf, das war's erstmal mit den Länderspielen. Und ab morgen geht's mit 7 Meilenstiefeln Richtung Bundesliga.
Ja, wir haben immerhin den German Classico, ne?
Freuen wir uns drauf.
Bayern-Dortmund am Wochenende.
Also, Audio. Deckel drauf. Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja.